Difference, weil Glaube zu denken gibt. Reformierte Perspektiven auf Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft und Politik.
Herzlich willkommen zu Difference, wo wir heute über das Patriarchat und Gewalt gegen Frauen sprechen. Und müsst keine Angst haben, das wird nicht so eine seltsame Folge, in der Frank, Elio und ich über das Patriarchat und Gewalt gegen Frauen sprechen. Ich habe heute einen ganz tollen Gast, eine Gästin, die das mit mir besprechen wird. Das ist Tamara Funicello. Sie ist seit 6 Jahren Nationalrätin, seit 5 Jahren Co-Präsidentin der SP Frauen Schweiz und sie sagt über sich, ich bin Aktivistin mit zu wenig Zeit, Feministin von Kopf bis Fuß und Sozialistin mit Leib und Seele, stolzer Gutmensch, Antinationalistin aus Überzeugung, Antikapitalistin aus logischen Gründen, echte Linke sowie Utopistin mit Hang zum politischen Alltag. Herzlich willkommen, Tamara.
Danke für die Einladung.
Ja, wir sind drauf gekommen, dass wir dich unbedingt einladen müssen nach dieser Folge zum Thema Schwangerschaftsabbruch, die wir zu dritt aufgenommen haben mit Steffi, Frank und mir. Und wir sind da am Schluss auf die Frage gestoßen, naja, welchen Einfluss hat eigentlich das Patriarchat auf diese ganze Thematik? Und wir sind da nicht wirklich weitergekommen, haben dann gesagt, das müssen wir mit jemandem besprechen, der viel mehr darüber nachgedacht hat, als wir das haben. Tamara, vielleicht ganz zu Beginn, wie würdest du beschreiben, was das Patriarchat ist?
Das ist eine komplizierte Frage, es ist nicht eine einfache Frage, die man einfach so klären kann. Aber ich glaube, dass gerade Schwangerschaftsabbrüche bzw. Kontrolle über den Körper eigentlich sehr ein gutes Beispiel sind. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Norm männlich ist. Das ist Patriarchat. Alles andere orientiert sich an dieser männlichen, weißen Norm und muss sich daran anpassen. Das sehen wir auch in unseren Gesetzen zum Beispiel. Schwanger werden können, ist die Ausnahme und nicht die Regel. Es ist immer so eine Zusatzregel, die dann noch dazukommt. Wenn man ein Gesetz macht, dann geht man nicht davon aus, dass die Menschen, die dieses Gesetz dann betrifft, dass die schwanger werden können, sondern es ist etwas, das dann irgendwann mal im Prozess dann jemand sagt, ah, die gibt es ja auch noch. Und auch in unseren Köpfen. Und wir haben x solche Beispiele. Es fängt im Auto an, oder? Also die Gurte, die sind eigentlich getestet an Dummies, die einem weißen Cis-Heteromann angepasst sind. Die Dummies haben keine Brüste, was dazu führt, dass die Todesrate von Frauen in Unfällen höher ist als die von Männern, weil man sich einfach nicht überlegt, dass sie durch diese Gurte getötet werden. Und das ist schon noch krass.
Also wir halten mal fest, so ein erster wichtiger Punkt, um das Patriarchat zu beschreiben, wäre der Mann, der weiße, wahrscheinlich cis-hetero-Mann, ist der unhinterfragte Normalfall, das von dem eigentlich immer ausgegangen wird. Und das ist eine These, die Kate Millett in ihrem wichtigen Werk Ende der 60er Jahre Sexus und Herrschaft ja eigentlich aufgeworfen hat. Und da gibt's ja aber auch Widerspruch dagegen. Zum Beispiel Eva Zieber hat argumentiert, naja, vielleicht ist es gar nicht so klug, dass wir so stark von einem Konzept des Patriarchats ausgehen, weil das viel zu einseitig auf die Rolle von Männern und die von ihnen dominierten Strukturen fokussiert und dabei eigentlich vergessen geht, was wir in der Gesellschaft an normierenden Strukturen haben, die dann gepaart mit unserer eigenen Trägheit erst zu dem führen, was das Patriarchat ist. Und ich spitze jetzt die Frage ein bisschen zu und will dich auch provozieren damit. Hat das Patriarchat eigentlich ein Geschlecht? Ist es männlich?
Ja, ich glaube schon, dass das Patriarchat männlich ist. Und ich meine, die These ist natürlich interessant und man muss schon auch sehen, ich meine, das Patriarchat ist ja nicht die einzige Herrschaftsnorm, die es gibt. Es gibt unterschiedliche Herrschaftsnormen. Es gibt der Kapitalismus, es gibt Rassismus, es gibt Ableismus, es gibt all diese Herrschaftsnormen, die eigentlich miteinander auch korrelieren und funktionieren. Und Frigga Haug spricht in ihren Büchern vom Machtknoten, oder? Und dann stellt sich immer die Frage, an welchen dieser Schnüre müssen wir gerade ziehen? ziehen, um diesen Knoten dann auch aufzulösen. Und ich finde das eigentlich ein sehr schönes Bild. Das heißt, ja, also es gibt natürlich andere Machtnormen, die da reinspielen. Aber, und das ist ganz wichtig, oder wenn wir dann die Gesellschaft anschauen, dann ist es schlicht und einfach so, dass Männer eine höhere Chance haben, gut zu verdienen. Sie haben eine kleinere Chance, in einem Autounfall zu sterben. Sie haben grundsätzlich hört man ihnen mehr zu in einer Diskussion, man unterbricht sie weniger. Es geht so weit, dass wir das Gefühl haben, dass Stimmen, je nachdem, welche Tonalität sie haben, nimmt man sie eher wahr, nimmt man sie eher als wichtig wahr. Es ist so tief in uns drin. Und das ist nicht etwas, dass ein Mann kommt ja nicht auf die Welt und denkt so, ah, danke für, also für all diese Privilegien, sondern die hat man einfach. Also man ist ja nicht einfach schuld daran. Aber um da die Band, die Ärzte zu zitieren, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, aber es wäre deine Schuld, wenn sie so bleibt, oder? Und das ist das, was ich von Männern erwarte, dass sie sich bewusst werden von diesen patriarchalen Dividenden. Man spricht von patriarchalen Dividenden, die sie kriegen. Sich gleichzeitig auch bewusst werden, dass das Patriarchat nicht für alle Männer immer gut ist. Das ist auch ganz wichtig. Aber es dann auch bekämpfen. Und Fakt ist halt, dass wir heute noch so weit sind, dass das Patriarchat Männern so weit etwas nützt, dass sie noch nicht bereit sind, es abzubauen. Und was jetzt machen, und das finde ich eine ganz schwierige Diskussion, oder? Man versucht gerade in Backlash, in dem wir uns befinden, zu sagen, erstens, das Patriarchat betrifft Männer genau gleich wie Frauen. Und das stimmt einfach nicht, weil wir haben alle zwei Wochen einen Femizid in diesem Land. Und das Zweite ist eigentlich zu sagen, ja, müssen wir das dann alles benennen? Müssen wir diese Strukturen benennen? Sind wir dann nicht einfach alles Menschen? Und als Menschen wollen wir doch gemeinsam weiterkommen. Das ist ein sehr schöner Gedanke, aber es ist halt ein Gedanke, der nicht ganz aufgeht. Weil wenn man Strukturen und Problematiken nicht benennt, kann man sie auch nicht lösen. Und wir haben das Patriarchat als Problem und das müssen wir lösen. Und die Gegenbewegung dazu, die alle Menschen mitdenkt, das ist der Feminismus.
Ne, ich oute mich jetzt vielleicht mal an dieser Stelle, weil du ja von einem Backlash sprichst. Ich selbst finde, so wie du es jetzt gesagt hast, finde ich das sehr plausibel. Das geht für mich auch sehr stark in die Richtung, die ich bei Ziba oder Wolby gelesen habe, dass man sagt, naja, wenn wir wirklich verstehen wollen, was die Machtmechanismen sind, die dazu führen, dass wir in einer solchen Gesellschaft und Struktur leben, wie wir leben, dann reicht das Patriarchat selbst nicht aus. Wir müssen andere Systeme, systemische Kräfte mitbedenken, aber das Patriarchat, vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden, wäre quasi wie eine Querschnittsgeschichte, die durch alles hindurchgeht. Also es gibt dann vielleicht Kapitalismus, aber es gibt auch nochmal im Kapitalismus eine starke Komponente des Patriarchats, oder?
Natürlich.
Ja. Und ich glaube, das, was für mich uninteressant geworden ist an der Debatte ums Patriarchat, ist so diese Verengung, dass das Patriarchat quasi die Wurzel von allem ist. Also quasi die Wurzel von Ableismus, von Kapitalismus, von etc.
Oder Kolonialismus.
Ja, genau, oder? Weil ich letztendlich, also nicht, weil ich mich selbst angegriffen fühle davon, das tut ja niemand greift mich persönlich an damit, aber weil ich glaube, dass es nicht hilft, um gegenwärtige Mechanismen dann wirklich zu verstehen.
Ich glaube, damit bin ich nicht einverstanden. Also ich muss sagen, ich finde die Diskussion darum, was war zuerst Huhn oder Ei. Das ist eine Diskussion, die kann man führen. Ja. Ich bin eine Utopistin mit Hang zum politischen Alltag. Daher, irgendwann mal hat sich für mich diese Diskussion auch ein bisschen aufgelöst. Ich weiß ehrlich nicht, war zuerst das Patriarchat oder waren zuerst irgendwelche kapitalistische Systeme? Wie genau hat sich das entwickelt? Hat es mit Eigentum zu tun? Hat es mit der Weitergabe von Eigentum zu tun? Ich meine, all diese Diskussionen, die sind spannend. Die sind spannend und sie sind sicher wichtig.
Aber das interessiert dich mehr als Historikerin, oder? Genau, und weniger als Politikerin.
Genau, dort finde ich, das finde ich schön zu lesen, aber die Frage ist ja, und das ist ja die richtige Frage, was machen wir damit heute, oder? Wie wollen wir das auflösen? Und da nochmal, es ist ein Machtknoten und wir müssen den an unterschiedlichen Fäden ziehen. Aber was wir nicht machen dürfen dabei, ist die Rolle des Patriarchats zu unterschätzen, oder? Weil in einem kapitalistischen System, und da können wir unterschiedliche Schulen auch dazu nehmen, aber was das kapitalistische System, wenn wir es als Pyramide denken, oder? Dann denken wir immer an diese Pyramide mit den Kapitalisten zu oberst und dann kommen irgendwie die Unternehmer und dann kommt irgendwann mal die Arbeiterinnenklasse. Der Punkt ist, diese Pyramide geht noch weiter. Mhm. Das darf man nicht unterschätzen. Unter dieser Pyramide sind dann die Leute, die Care-Arbeit leisten zum Beispiel. Und das sind Frauen in diesem System, in diesem Land, in dieser Gesellschaft. Es sind Menschen aus dem globalen Süden. Es ist die Natur, die ausgebeutet wird. Diesen Teil dieser Pyramide, der wurde viel zu lange nicht mitgedacht. Weder Marx noch Engels noch all diese alten Herren haben an das gedacht, weil es sie schlicht und einfach nicht betroffen hat. Sie haben von Reproduktionsarbeit gesprochen, aber haben es dann nicht ernst genug genommen, oder? Aber was wir sagen müssen, ist, dass etwa ab den 70er wurde das dann mitgedacht, oder? Von Feministinnen, die dann gesagt haben, hey, Care-Arbeit, das ist etwas Wichtiges, das ist etwas Zentrales. Das ist auch etwas, das man nicht einfach outsourcen kann zum Beispiel, sondern es ist da, man kann es auch nicht optimieren. Ein Kind kann nicht einfach schneller wachsen, sondern es braucht seine Zeit. Das muss man ernst nehmen, das muss man in der Debatte bedenken. Und dieser Mechanismus, der ist nicht per se nur kapitalistisch, der ist auch patriarchal, weil ganz klar der Großteil der unbezahlten Care-Arbeit wird von Frauen geleistet in diesem Land, also auf der ganzen Welt. Ich meine, wenn man sich die Zahlen anschaut, wie lange das Frauen damit verbringen, Wasser holen zu gehen, sie gehen in die 8 Milliarden Stunden, ich glaube, pro Jahr oder irgend so eine völlig absurde Zahl. Also die, schon nur das, oder? Und das fehlt dann an anderen Orten. Und man kann Kapitalismus und den heutigen Kapitalismus nicht verstehen, wenn man das Patriarchat nicht mitdenkt. Und das sowohl ökonomisch, aber dann halt einfach auch Machtstruktur als Gewaltstruktur in unserer Gesellschaft drin.
Gut, ich glaube, wir lassen den Teil mal so, aber was mir schon auffällt dabei ist, wenn du quasi von Maßnahmen oder lass es uns sogar Kampf gegen diese patriarchale Struktur nennen sprichst, dann tauchen da einige Schlagworte auf, von denen ich sagen würde, die verorte ich jetzt ganz spontan mal auf der linken politischen Seite.
Ich bin auch eine linke Feministin.
Genau, das ist ja. So, meine, ja. Meine Frage ist jetzt so, du hast vorhin vom Backlash gesprochen. Es gibt ja auch bürgerliche Feministinnen. Ist das etwas, was für dich möglich ist? Ich frage das auf dem Hintergrund beim letzten feministischen Streik. Nein, nicht der letzte, beim vorletzten feministischen Streik gab es eine Kontroverse, dass bürgerliche Feministinnen gesagt haben, ja, also da können wir nicht mehr dahinter stehen, das ist eine Vereinnahmung, das ist ein linkes Programm, da machen wir nicht mehr mit, ist uns zu laut, zu hysterisch. Also vom Stil bis zu den Inhalten gab es dann Clash. Wie stehst du dazu?
Hey, ich muss ein bisschen lachen, weil das haben sie immer gemacht. Als der feministische Streik 2019 stattgefunden hat, durfte ich zuerst auf dem Bundesplatz eine Rede halten und dann bin ich in die Arena gegangen und da war Elisabeth Schneider-Schneider von der Mitte und die hat gesagt, das sei eine linke Veranstaltung und das seien alles Linksextreme auf der Straße. Wir hatten fast 1 Million Menschen auf der Straße und ich habe wirklich viel Vertrauen in die linksextreme Bewegung in diesem Land. Wir sind nicht 1 Million Menschen, das bin ich relativ sicher. Das heisst, schon damals war die Diskussion ähnlich. Allianz F ist knapp eine Woche vor dem feministischen Streik dann eigentlich an Bord gekommen und hat gesagt, sie unterstützen den Streik, als klar war, er wird so groß, sie können es gar nicht mehr aufhalten. Also ich meine, das muss man schon beachten. Von dem her, diese Diskussionen sind nicht neu. Was ich mir wünschen würde von bürgerlichen Feministinnen, und ja, es gibt bürgerliche Feministinnen und das ist auch gut so, ist, dass sie verstehen würden, dass sie davon profitieren, wenn sie sich mit uns verbünden. Und mich regt das dann ein bisschen auf, wenn sie es nicht machen. Und das hat man dann übrigens auch bei den Wahlen gesehen, oder? Weil wir haben weniger rechte Nationalrätinnen, bürgerliche Nationalrätinnen als vorher, weil sie sich eigentlich selber ausgebotet haben, indem dass sie gesagt haben, das braucht es ja gar nicht mehr und das ist nicht unser Stil und überhaupt. Und das ist halt, also das schadet vor allem ihnen, weil die Linken wählen Frauen, die Rechten eher weniger. Ich möchte da vielleicht noch auf ein Buch, das gerade erschienen ist, eingehen von Franziska Schutzbach über die Revolution der Verbundenheit. Ein wunderschönes Buch. Was sie auch sagt, und das finde ich sehr, sehr wichtig, man muss nicht davon ausgehen, dass Frauen einfach eine Einheit sind, weil man also zum einen dividiert man uns auseinander, zum anderen macht man uns immer alle gleich. Das ist eigentlich das, was sie sagt. Und es gibt logischerweise in der Frauen- und in der feministischen Bewegung Unterschiede. Es gibt unterschiedliche Positionen. Was wir aber als, ich sage jetzt mal, als breite feministische Bewegung machen, wollen, ist, dass wir Frauen auf Augenhöhe begegnen, dass wir uns wehren gegen diese patriarchale Strukturen und Vorgehensweisen, wo man Frauen abwertet in einer Diskussion, wo man in diese Art und Weise reinkommt, wo man davon ausgeht, dass sie weniger wissen, dass sie irgendwie, ja, all diese Mechanismen, das ist wichtig. Und dann können wir schon unterschiedliche Positionen haben. Mhm. Das ist so, darum sind wir eigentlich unterschiedlichen Parteien, unterschiedlichen Bewegungen zuzuordnen. Das ist so und wir sind uns nicht alle einig. Aber in einer ersten Linie geht es darum, dass Frauen heute auch in der Politik nach wie vor nicht gleichwertig sind. Und dem wirken wir entgegen. Das ist wichtig.
Frau Schneider-Schneider sitzt jetzt nicht hier und kann auch nicht darauf antworten. Aber ich versuche mal so ein bisschen diese bürgerliche Position trotzdem nochmal einzubringen. Die würden ja nicht bestreiten, dass Frauen und Männer auf Augenhöhe sein sollen und dass man die Kompetenzen, die Frauen mitbringen, würdigen und wertschätzen soll. Das würden die alle ja auch betonen. Ich glaube, Sie wären etwas zurückhaltender, wenn es um die Frage geht, welche Rolle dabei dem Staat zukommt in einer Gesellschaft und welche Rolle die Wirtschaft zum Beispiel übernimmt oder die Zivilgesellschaft.
Ja, und da gehen unsere Meinungen schwer auseinander, oder? Also ich war in der Arena vor einer Woche und das ist genau der Punkt. Oder man kann schon violette Fahnen schwingen und sagen, wir sind alle gleichgestellt, aber dafür tun wir nichts. Wir zahlen keine Frauenhäuser, wir streichen bei den Opferberatungen, wir werden bei den Kitas nichts machen, damit die Frauen finanziell unabhängig werden. Wir machen nichts bei den Arbeitsbedingungen, aber ja, natürlich sind wir für Gleichstellung. Ja, dann muss ich sagen, ja Leute, im Fall, das ist halt schon ein bisschen schwierig, oder? Also man kann nicht einfach sagen, ich bin für Gleichstellung, aber regeln den Scheiß selbst. Weil das ist faktisch das, was sie machen. Ja. Und das geht nicht.
Gut. Du, bevor wir jetzt auf etwas ganz Konkretes kommen, was du mitprägst und mitgestaltest, muss ich dir noch ganz kurz sagen, eigentlich wollte ich einsteigen in dieses Gespräch und dich fragen, was dich motiviert, dich zu engagieren. Dann habe ich mir überlegt, ob ich das jetzt auch einen Nationalrat fragen würde, der sich zum Beispiel für ein Steuergesetz einsetzt oder sowas. Und habe dann gemerkt, nein, ich glaube, das würde ich nicht tun, sondern ich würde nur über das Sachproblem mit ihm sprechen. Mir ist aber aufgefallen, als ich jetzt ein bisschen über dich recherchiert habe, Zeitungsartikel gelesen habe, dass es enorm oft darum geht, was treibt eigentlich diese Tamara Funicello an? Wie hängt das mit ihrer eigenen sexuellen Präferenz zusammen? Wie hängt es damit zusammen, was sie vielleicht als, ich sage das jetzt so, weil ich es wirklich gelesen habe, Halbmigrantin erlebt hat, etc. Oder? Also diese Personalisierung, würde ich sagen, das ist etwas, was dir und Kolleginnen jetzt in der Politik stärker begegnet als Männern, oder ist das jetzt einfach zufällig mit diesem Thema und deiner Person so?
Das ist eine Frage, die ich mir ehrlich gesagt in dieser Form noch nie überlegt habe. Was ich aber sagen kann, ist, dass mir auffällt, dass ich muss mich immer wieder dafür rechtfertigen, dass ich mich für Frauen einsetze oder für LGBT-Personen. Hingegen glaube ich, Markus Ritter hat noch nie die Frage beantworten müssen, wieso er sich eigentlich nur für Bauern einsetzt. Und ich möchte gerne sagen, Bauern machen irgendwie 2-3% der Gesellschaft aus, Frauen sind über 50%, wenn man noch alle LGBT-Personen reinnimmt, dann sind wir bei etwas über 60%. Und irgendwie gilt das nicht. Und ich muss dann immer sagen, wieso das mein Schwerpunktthema ist. Und ich würde sagen, es gibt nicht so viele Themen, die dermaßen breit und dermaßen viele Leute eigentlich betreffen, aber ich muss das immer wieder erklären. Und die Personalisierung, das hat natürlich auch damit zu tun, dass Feminismus ist halt etwas, das uns nicht nur auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene betrifft, sondern es ist etwas, das uns also im Persönlichen betrifft, in der Art und Weise, wie wir uns verhalten, aber auch in der Art und Weise, wie unsere Beziehungen gestaltet sind. Mhm. Und Feminismus heißt, jede Machtstruktur, die es gibt, in Frage zu stellen und sich fragen, ob die angebracht ist. Das fängt beim Kapitalismus an, aber es hört eben am Küchentisch auf, wo man diese Diskussionen führen muss. Beziehungsweise es geht sogar noch weiter, es hört in einem selber aus. Bei jedem Gedanken, den man hat, muss man sich überlegen, ist er jetzt da, weil ich ihn so will, oder ist er da, weil er patriarchal geprägt ist. Und das ist anstrengend. Und das zu senden, das zu sagen, das hat halt sehr viel dann auch mit persönlichen Erfahrungen zu tun. Und das erlebe ich sehr viel, auch in allen feministischen Themen oder auch in Gewaltthemen und so. Niemand würde auf die Idee kommen, einfach einen Vorstoß einzureichen zur Mehrwertsteuer. Niemand. Oder man, das macht man nicht. Man fragt 17 unterschiedliche Expertinnen und die Verwaltung und dann der Bundesrat und weiß der Teufel. Geschlechterspezifische Gewalt. So viele Leute haben das Gefühl, sie können einfach schnell etwas einreichen, weil sie haben ja das schließlich auch erlebt. Und das ist halt dann die andere Seite der Medaille. Es betrifft uns auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, das führt dann auch zu dieser Personalisierung.
Spannend. Ja, jetzt kann man theoretisch von total unterschiedlichen Wegen herkommen. Man kann unterschiedliche Ansichten haben, welche Rolle dem Staat, der Politik, der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft zukommt. Was, glaube ich, niemand bestreiten kann, ernsthaft, ist, dass wir ein großes Gewaltproblem haben in der Schweiz auch, nicht nur in der Schweiz, aber auch in der Schweiz, gegen Frauen. Und darauf aufmerksam will ja die Aktion 16 Tage gegen Gewalt an Frauen machen. Kannst du ganz kurz erklären, wie du da dazugekommen bist und was diese Aktion ist?
Also es ist ganz wichtig, die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, die ich bin weder Mitglied bei ihnen noch irgendwie in einem Vorstand oder ähnliches, sondern ich unterstütze sie. Das machen hunderte von Organisationen. Es ist die größte zivilgesellschaftliche Bewegung in der Schweiz. Es sind über 300 Organisationen, die dabei sind. Und die sind angesiedelt bei FRIDA, bei der Frauenorganisation, die sich eben um Gewalt kümmert. Und die organisieren das jedes Jahr. Und unter diesem Dach dieser 16 Tage gegen Gewalt an Frauen können eigentlich alle Organisationen, die wollen, etwas zu diesem Thema organisieren. Und dabei geht es darum, dass wir sensibilisieren auf die Problematik der geschlechterspezifischen Gewalt, dass wir da wirklich versuchen aufzuzeigen, wie groß eigentlich das Problem ist. Und ich beteilige mich schon lange für diese 16 Tage gegen Gewalt, weil es so wichtig ist, dass wir über dieses Thema reden. Und eigentlich ist es ein Skandal, ich kann es nicht viel anders nennen, es ist ein Skandal, dass diese Thematik nicht zu oberst ist auf der Prioritätenliste der Politik und aber auch der Medien.
Dann lass uns jetzt mal drüber sprechen. Gewalt an Frauen, das klingt zunächst abstrakt oder man hat vielleicht Bilder von Frauenhandel oder irgendwie sowas. Aber es gibt ja ganz andere Formen, die präsent sind in der Schweiz. Worum geht es konkret, wenn wir über Gewalt an Frauen sprechen?
Also zum einen haben wir die Statistiken. Ich meine, nach einer Studie von Sotomo vom Jahr 2019 gibt es in der Schweiz, und das ist jetzt 5 Jahre her, gibt es in der Schweiz 430.000 Frauen, die vergewaltigt wurden. Man geht heute davon aus, dass eigentlich jede Frau sexuelle Belästigung in irgendeiner Form erfahren hat. 2/3 der Frauen haben sexuelle Nötigung oder sexualisierte Gewalt in irgendeiner Form erlebt. Also die Zahlen sind enorm. Es betrifft uns alle. Und es betrifft uns täglich. Und das ist sicher mal so eine, das wahrzunehmen, das zu verstehen, ist sehr schwierig, oder? Weil man dann über das nachdenkt und dann denkt man, das heißt, ich kenne eigentlich Opfer. Aber es heißt eben auch, ich kenne Täter. Und das macht es sehr schwierig. Und unsere erste Reaktion, wenn wir das hören, ist eigentlich zu sagen, das kann gar nicht sein. Diese Zahlen können gar nicht stimmen. Das zweite ist, ja, aber doch nicht bei uns. Bei uns sind sie ja alle gleichgestellt. Das Problem gibt es doch gar nicht. Und durch das verkleinern wir eigentlich diese Problematik. Auch hier möchte ich aber ein Buch aufmerksam machen von Agota Lavoyer, ja. Jede Frau. Unglaublich gutes Buch. Es ist so berührend. Ich habe so oft geweint, weil es halt so alltäglich ist und wir es trotzdem so klein machen, diese Problematik. Also von dem her, was ist geschlechterspezifische Gewalt? Es ist ein Alltag, es ist omnipräsent und es betrifft uns alle.
Agota finde ich ja so wahnsinnig wichtig, weil sie wirklich für mich die erste Person war, die klar gemacht hat, dass wir bis in die Sprache hinein das Ganze fortführen, oder? Mhm. Also wie sie gezeigt hat, dass Berichterstattung über Gewalt an Frauen oft eigentlich nochmal den Frauen selbst eine Schuld zuschreibt, Gründe sucht, was dort passiert ist, ein Eifersuchtsdrama oder also solche Worte, die völlig geläufig sind. Und sie zeigt dann, was das eigentlich für ein schräger Blickwinkel ist auch auf diese ganze Thematik.
Oder? Sie zeigt es und vor allem sie hat dazu beigetragen, dass es sich ändert. Genau. Das ist ganz wichtig, wenn wir schauen, wo wir gestartet sind 2019, also gestartet, wo diese Diskussion dann an Fahrt aufgenommen hat 2019, gestartet haben Frauen vor uns, vor Dutzenden von Jahren, aber wo wir heute sind oder wo wir das Wort Femizid in den Zeitungen lesen und nicht mehr Familiendrama. Und wenn sie dann Familiendrama schreiben, dass es dann so ein Shitstorm geht, dass sie sich nicht mehr dafür haben, genau, das nochmals zu machen. Das ist Teil ihres Verdienstes.
Ja, ja, finde ich toll, dass du es so erwähnst. Ich habe dieses Jahr eine Studie gelesen, die ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr zitieren kann, aber die Zahl ist mir so eingefahren. Von denjenigen Frauen, die Missbrauch erleben. Also damit meine ich jetzt so etwas wie Nötigung bis Vergewaltigung. Gibt es nur etwa 10%, die überhaupt über diesen Missbrauch mit irgendjemandem sprechen. Also nicht diejenigen, die eine Anzeige machen, sondern überhaupt wirklich mit jemandem drüber sprechen. Und dann habe ich mir überlegt, naja, vielleicht ist das ganz genau der Grund, dass ich nicht in meinem Umfeld jetzt irgendwie 10 Leute aufzählen könnte, die Täter oder Betroffene sind davon, oder? Jetzt hatten wir, glaube ich, wirklich eine ganz krasse Bewegung, die ganz vieles in Gang gebracht hat und verändert hat mit der MeToo-Bewegung. Würdest du sagen, es ist einfacher geworden, darüber zu sprechen? Ich meine jetzt nicht als Betroffene, sondern als Politikerin, die sich für dieses Anliegen einsetzt. Also merkst du, dass das mehr gehört wird als vorher? Weil du warst ja vor MeToo aktiv in diesem Thema. Du warst es während und du bist es jetzt noch. Ist das einfacher geworden? Hört man besser zu? Versteht man den Punkt eher?
Ich glaube, MeToo hat sehr viel ausgelöst. Ohne MeToo glaube ich nicht, dass wir eine Revision hätten vom Sexualstrafrecht, so wie wir sie heute haben, weil es eben möglich war, für Betroffene hinzustehen. Sie wurden gehört, zum Teil zum ersten Mal in ihrem Leben. Es war so einfach zu sagen, MeToo. Und dieses MeToo hat gereicht, um aufzuzeigen, ich bin auch Betroffene, ohne ins Detail gehen zu müssen, wenn man das nicht wollte. Was wir aber heute erleben, oder? Also ich meine, wir durften es jetzt gerade lesen, was war es, Gottschalk, glaube ich,
Gottschalk im Interview.
Genau, der gesagt
rein dienstlich hat, angefasst.
Genau, ich fasse Frauen nur rein dienstlich an. Und ich meine, das ist einfach, ja, natürlich hat sich vieles geändert, aber es ist, ich glaube, man muss sich dort auch überlegen, dass es für Betroffene, aber auch für Politikerinnen eine sehr schwierige Thematik ist, weil wir sind immer wieder gezwungen, uns zu outen als Betroffene, damit man uns zuhört. Man verlangt immer wieder von Betroffenen, dass sie hinstehen und erklären, wie schlimm es eigentlich war, damit irgendetwas folgt. Und das ist unglaublich, oder? Das verlangt man sonst nirgends. Aber Betroffenen von sexualisierter und geschlechterspezifischen Gewalt, die müssen alle paar Jahre wieder in irgendeinem, weil es gab vorher Bewegungen, also zum Beispiel der Hashtag Aufschrei, der wurde auch der war auch da ging es eigentlich um eine sehr ähnliche Diskussion. Und logisch hat es nicht diese Breite von MeToo, aber nichtsdestotrotz, es war sehr ähnlich. MeToo gab es schon mal, also das war nicht das erste Mal, dass das lanciert wurde, sondern es wurde ursprünglich von einer schwarzen Frau lanciert. Und wir müssen es immer wieder machen. Und jetzt sind wir so wie, du hast gesagt, nach MeToo, das stimmt. Wir sind jetzt wieder in einer Phase, wo so gesagt wird, ja, aber war es dann wirklich so schlimm? Ja, aber also ist es dann wirklich so präsent? Sind nicht einfach nur die Ausländer schuld? Das ist die Diskussion, die wir gerade führen, oder? Wenn man die Zeitungen liest, wenn man die Diskussionen von rechts sieht, dann haben sie gemerkt, okay, diese Gewaltgeschichte, das ist ein Problem, was machen wir damit? Und das Erste, was sie gemacht haben, ist zu sagen, die Ausländer sind schuld. Das ist eine sehr perfide und schwierige Angelegenheit, oder?
Ich glaube, das ist ja etwas, was immer wieder passiert, dass wir irgendeinen Sündenbock dann auswählen, weil wir es nicht an uns selbst ranlassen wollen. Ich glaube aber schon, dass mit MeToo etwas ganz, ganz groß sich verändert hat. Und das war bei Aufschrei, erinnere ich mich noch, da war wirklich der Tenor in der Gesellschaft, ey, wenn euch wirklich was passiert ist, also so quasi erstmal unterstellen, ist denn wirklich was passiert? Wenn euch wirklich was passiert ist, dann bringt das doch zur Anzeige und macht da mal Nägel mit Köpfen. Und ich glaube, das ist das, was sich echt im Bewusstsein ganz, ganz vieler Menschen komplett verändert hat seit MeToo. Einfach wegen der schieren Masse an Personen, die sich da gezeigt haben und gesagt haben, ja, ist mit mir auch geschehen. Und man da eine ganz neue Sensibilität hat für das, was vielleicht nicht justiziabel ist oder was auf Seiten der Betroffenen einfach nicht die Kraft und die Ressourcen bestehen, das zur Anzeige zu bringen.
Also ich bin natürlich mit dir einverstanden, MeToo hat unglaublich viel ausgelöst. Wir haben auch viele Fortschritte machen können dank dieser Bewegung, die gepaart, also wenn wir jetzt in der Schweiz bleiben, weil die globale Geschichte würde, glaube ich, den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber wenn wir jetzt in der Schweiz bleiben, oder, dann müssen wir sagen, MeToo zusammen mit dem feministischen Streik haben eigentlich dazu geführt, dass wir die Möglichkeit hatten, gerade auf nationaler Ebene viele Nägel mit Köpfen zu machen. Oder? Also Sexualstrafrecht, wir dürfen jetzt Krisenzentren aufbauen gegen geschlechterspezifische Gewalt. Es wird eine Hotline geben, wo sich Opfer von Gewalt 24/7 melden können, was sie heute nicht können, was völlig absurd ist. Wir werden eine Präventionskampagne, die erste Präventionskampagne gegen Gewalt, die staatlich unterstützt wird, haben können, ab nächstes Jahr wahrscheinlich. Also ich meine, das sind wichtige Errungenschaften. Ich glaube, mein Kommentar kam wie davon, dass es mich dann trotzdem auch frustriert, oder wie, ja, dass wir immer noch dort sind, wo ich im Parlament sagen muss, es sind im Fall 430'000 Frauen, die vergewaltigt wurden, und dann kommt irgendeine SVPlerin und sagt, ja, aber also, wenn es 430'000 Frauen waren, dann waren also auch 430'000 Vergewaltiger. Das kann ja auch gar nicht sein. Oder? Und das Erste, was sie machen, ist faktisch eigentlich, die Zahl in Frage zu stellen, statt sich zu fragen, wie kann das sein, dass das in dieser Gesellschaft passiert. Und ich glaube, dort habe ich einen gewissen Frust und auch eine gewisse Wut, weil ich denke, hey, wir haben uns entblößt. Wir haben es euch persönlich gesagt. Wir sind mit unseren Geschichten hingestanden. Wir haben Statistiken aufgezeigt, wie groß diese Problematik ist. Und jetzt kommt ihr und mit dem nächsten großen Sparpaket wollt ihr bei der Opferberatung sparen? Ich meine, geht's eigentlich noch? Und ich glaube, diese Wut, die äußert sich im Moment, weil ich denke so, was müssen wir dann noch tun, damit ihr uns schützt? Weil es geht um nichts anderes. Ich meine, wir führen gerade eine gigantische Diskussion über Sicherheit. Wir schieben Milliarden in die Armee, 8 Milliarden pro Jahr. Und meine Präventionskampagne, die 1,5 Millionen kostet pro Jahr, wir mussten 15'000 Unterschriften zusammenkriegen, damit sie nicht gekürzt wurde. Und da werde ich halt dann schon ein bisschen ungehalten, weil ich denke, es kann doch einfach nicht sein. Wir reden von Sicherheit und merken dabei, dass die meisten Menschen, dass die Frauen in diesem Land noch gar nie sicher waren. Und zwar in ihren eigenen vier Wänden. Wieso nehmen wir nicht das Geld in die Hand, das nötig ist, um ihre Leben zu schützen, um ihre sexuelle Integrität zu schützen, um ihre Dignity zu schützen? Wieso tun wir das nicht?
Ja, ich habe ein Videoschnipsel gesehen von dir, wo du bei der sicherheitspolitischen Diskussion gesagt hast, hey Leute, da geht's eigentlich um Sicherheit, oder? Ihr könnt das nicht einfach alles in die Armee buttern und dann denken, das Thema ist erledigt. Fand das sehr schlagfertig. Jetzt trotzdem nochmal die Frage an dich. Es ist ein Problem, was uns alle angeht. Wir alle haben Menschen im Umfeld, die entweder davon betroffen sind oder noch betroffen werden davon. Warum findet diese politische Bewegung nicht viel, viel größeren Rückhalt? Wie erklärst du dir das?
Ich glaube, weil das eine ist, sich, also da wieder Agota übrigens, mit jeder Frau, aber auch mit dem neuen Buch, das Agota und Sim Eckler zusammen das heißt Ermutigt, wo es wirklich ein Handbuch ist zum Umgang mit sexualisierter Gewalt auf einer persönlichen Ebene. Und die beiden zeigen dann wirklich auch auf, dass es ist so alltäglich, es überfordert uns, oder? Und es ist dann, und dort sind wir dann wieder beim Patriarchat, oder? Wenn Frauen sagen, mir wurde das angetan, schon die Formulierung, oder? Ich habe fast gesagt, das ist mir passiert, so als gäbe es keinen Täter. Oder? Das ist etwas, das wir sehr häufig machen in der Sprache. Ihr ist das passiert, ihr wurde das angetan. Oder? Und schon dort haben wir Mühe damit, über die Täter zu sprechen. Wir haben Mühe damit zu sagen, dass es eine vorsätzliche Gewaltausübung war. Und wenn Frauen dann darüber sprechen, über diese Gewalt, dann ist die erste Reaktion, und das sehen wir immer wieder, ist es dann... Also, stimmt das dann wirklich? Lügen sie nicht? Die profitieren doch absolut davon, dass sie jetzt gerade diese Geschichte erzählen. Die ganze Story rund um diese Rammstein-Vergewaltigungen, ja. Oder? Krass. Ja. Da so viele junge Frauen, man kann so vieles nachweisen. Und was hat man gemacht? Man hat das Leben dieser Frauen zerstört und der Fronttyp hat noch ein Lied herausgegeben, wo er im Videoclip eine Frau vergewaltigt. Mhm. Das muss man sich mal überlegen. Und jetzt ist die Frage, wieso kriegen wir es nicht mehr hin? Es geht natürlich um Kontrolle und um Macht. Und dann sind wir wirklich wieder beim Patriarchat. Geschlechterspezifische Gewalt ist ja nicht ein Hobby. Das machen wir ja nicht, weil wir einfach Lust darauf haben. Sondern geschlechterspezifische Gewalt passiert, weil man Frauen kontrollieren will. Das ist eine Macht.
Wer will das? Also wer will denn Frauen kontrollieren?
Ah, in dieser Situation, das sind Männer. Also das muss man schon sagen. 93,7% aller schweren Gewaltdelikten werden von Männern ausgeübt. 93,7%. Das ist wie, also ich meine, wenn wir 100 Corona-Tote haben oder 100 Tote haben und 93,7 davon sind Corona-Tote, dann sagen wir auch nicht, wir haben unterschiedliche Krankheiten. Dann sagt man, hat Corona.
Ja, aber genau da ist doch dann der Punkt so entscheidend, ob wir über Korrelation oder Kausalität sprechen. Oder ich würde sofort mitmachen und sagen, dass ich Teil des Patriarchats bin. Das gestehe ich sofort zu. Ich hab dann Mühe und merke wirklich eine eigene innere Abwehr, wenn quasi das Patriarchat, zu dem ich mich zugehörig zähle, jetzt ohne Stolz oder sowas, sondern wirklich, weil es de facto so ist, als analytischer Begriff, aber wenn das quasi nicht eine Sache für sich ist, sondern die Rutschbahn, die dann in die Frauengewalt führt. Also Gewalt gegen Frauen, meine ich damit. Ne? Mhm. Also ich sehe total ein, dass ich Teil bin des Patriarchats. Ich sehe aber nicht, wie ich von da aus zur Gewalt gegen Frauen komme.
Wieso nicht?
Naja, wenn ich an so etwas denke, wie jemand schlägt eine Frau, jemand vergewaltigt eine Frau, dann ist es für mich in meinem Verständnis etwas, was
Außergewöhnliches.
Ja, ich weiß ja, dass es nicht außergewöhnlich ist zahlenmäßig, das weiß ich. Aber ich sage jetzt mal so, wenn du mich fragst, könnte es sein, dass du bei der Coop-Kasse nicht alles kennst und etwas mitgehen lässt, dann würde ich sagen, ja, unwahrscheinlich, aber könnte sein. Aber wenn du mich fragst, würdest du eine Frau ins Gesicht schlagen, dann ist das wirklich etwas, wo ich sagen würde, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Also ich sage nicht damit, dass das für alle so ist und ich will auch nicht sagen, hey, ich bin auch ein Mann, aber ich gehöre zu den Guten, das meine ich nicht. Ich meine nur, dass das Patriarchat und die Gewalt gegen Frauen vielleicht doch nochmal Dinge sind, die vielleicht gibt es Zusammenhänge, aber ich sehe nicht diesen direkten Link
aber dazu. Das würde ja völlig gegen die Zahlen sprechen, oder? Weil dieser direkte Link, also es gibt schon, ich meine, Femizide, das ist eine patriarchale Gewalt. In der Istanbul-Konvention, das ist die Konvention gegen geschlechterspezifische Gewalt, da steht in der Präambel, dass das Wichtigste, das man machen muss, um Gewalt an Frauen zu verhindern, ist die Abwertung von Frauen zu eliminieren und durch das eigentlich Gleichstellung zu schaffen. Patriarchat ist die Aussage und der Fakt, dass Männer im Zentrum stehen und Männer oben stehen. Wenn wir Gewalt verhindern wollen, dann müssen wir diese Ungleichheit lösen. Und Gewalt, wir reden dann immer von der Spitze dieses Eisberges, oder wir reden von den Femiziden und von den Vergewaltigungen. Ja. Aber Gewalt fängt schon viel früher an. Gewalt fängt in der Sprache an. Gewalt hat eine ökonomische Komponente. Das hat mit Abhängigkeiten zu tun. Es hat mit Witze zu tun, die gemacht werden. Es hat mit Arten und Weisen, wie man den Leuten zuhört. Es ist eine Pyramide. Der dumme Witz über Blondinen, das ist dann der Grund dafür, wieso das Blondinen für dümmer gehalten werden. Wieso, dass sie das dann in der Arbeitswelt zum Beispiel erleben. Wieso es dazu führt, weil sie sexualisiert werden, dass sie vielleicht sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz am Arbeitsplatz ausüben. Und was ich damit sagen will, ist nicht, dass jeder Mann irgendeine Frau schlägt. Was ich damit sagen will, ist, dass wir alle dafür zuständig sein, dass wir bei diesem scheiß Blondinenwitz eingehen und sagen, hör auf, Leute zu degradieren, weil die Unmenschlichmachung von Menschen, von Frauen, führt dazu, dass man ihnen Gewalt antut. Und das ist hinlänglich bewiesen, dass es dort einen Zusammenhang gibt.
Ja, ich bin jetzt mega froh, dass ich nochmal nachgefragt habe, oder? Weil jetzt verstehe ich, dass du nicht sagen würdest, Patriarchat bedeutet, du wirst irgendwie so sozialisiert und irgendwann bist du ein Gewalttäter, sondern Patriarchat heißt zunächst, du bist Teil einer Kultur, die den ganzen Rahmen dafür schafft, dass diese Gewalt gegen Frauen möglich ist.
Absolut. Ja. Und vor allem, du bist nicht dagegen, weil du davon profitierst, oder? Ja. Das ist der große Schritt, den Männer machen müssen. Obwohl sie davon profitieren, müssen sie sagen, wir wehren uns dagegen, weil Frauen so so viel Gewalt erleben, oder?
Ja, das finde ich jetzt wirklich ganz entscheidend. Das nehme ich unbedingt mit aus diesem Gespräch, weil ich habe bis jetzt für mich immer gedacht, naja, also ich bin sicher nicht für Gewalt gegen Frauen, oder? Auf gar keinen Fall. Und in meinem Freundeskreis, glaube ich, ist das auch niemand. Aber ich glaube, darum geht's nicht, sondern es geht darum, tut man wirklich etwas dagegen? Und das wäre dann die Arbeit an der Kultur, die man leisten müsste.
Ja, natürlich. Also tut man wirklich etwas dagegen? Und vor allem, man muss sich bewusst sein, eben wo Gewalt beginnt. Wo beginnt Gewalt ganz konkret, oder? Es beginnt auf dem Spielplatz, wo man sagt, Boys will be boys. Es ist dort, wo man dann nicht einschreitet. Das sind die Momente, wo man einschreiten muss, wo man sich entscheiden muss. Es fängt dort an, wo man nicht einschreitet, wenn man im Club sieht, dass irgendein Dude ein Mädchen belästigt und das einfach nicht okay ist. Es geht aber auch, und das sind die schwierigsten Situationen, es ist dann, wenn es Freunde betrifft oder es ist dann, wenn sie zu weit gehen, wenn der Typ, der das junge Mädchen belästigt, dein Kollege ist und du entscheidest, wegzuschauen. Das sind die Momente. Dort beginnt diese Gewalt. Diese Verantwortung müsst ihr, und das meine ich ernst, das müsst ihr übernehmen. Wir brauchen euch, weil wir sterben. Ich will das nicht dramatisieren, aber es ist das, was passiert. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, es ist krass, die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen Gewalt erleben in ihrem Leben, ist um ein Vielfaches höher, als dass sie finanziell unabhängig sein werden von ihren Partnern. Und dann sagt man uns, ja, aber seid nett zu den Männern. Und ich denke so, wollt ihr mich verarschen? Ich meine, wie sollen wir es noch sagen? Wir sagen es nett, wir sagen es strukturell, wir sagen es mit Zahlen, wir sagen es persönlich, wir sagen das alles. Und die Männer sind immer so, nein, eigentlich nicht. Das geht nicht mehr.
Jetzt hast du mir ganz viele Sachen mitgegeben, die ich sofort heute Abend beim Nachtessen meinen beiden Kindern erzählen werde.
Das finde ich super.
Das verspreche ich dir. Jetzt lass uns zum Abschluss vielleicht nochmal die Kurve machen und sagen, okay, was müssen wir aber gesellschaftlich noch hinkriegen? Wo braucht es da noch etwas, damit wir da wirklich vorwärts kommen?
Also Punkt 1, was wir ganz fest aufpassen müssen, Geschichte ist nicht linear. Das, was wir erreicht haben, heißt nicht, dass das behalten werden kann. In den USA wird gerade das Recht auf Abtreibung, also es wurde so massiv eingeschränkt, dass Frauen sterben. Das mag Punkt 1. Wir können alles, was wir erreicht haben, können wir wieder verlieren. Wir haben wirklich hinlänglich viele Beispiele in der Gesellschaft, die uns das zeigen. Das heißt, aufhören zu kämpfen heißt nicht, wir bleiben stehen. Aufhören zu kämpfen heißt, dass Rechte, unsere Grundrechte wieder einschränken werden. Und dagegen müssen wir uns wehren. Gesellschaftlich, Frauen sind nach wie vor nicht gleichgestellt. Wir sind meilenweit davon entfernt. Und ich weiß und ich lese das auch, dass die Leute denken, so ja, jetzt haben wir dann mal genug gehört von dieser Lohnungleichheit. Jetzt sagen mir dann auch Journalisten, was ist der Newswert von diesen Überlegungen? Und ich denke so, ich wünschte mir so fest, dass ich Newswert hätte in dieser Thematik. Und die habe ich dann nicht, oder? Weil wir immer noch den gleichen Scheiß bekämpfen müssen. Und da gibt es so viel zu tun, sei das im Bereich der Care-Arbeit, dass die dazu nicht dazu führt, dass Frauen arm werden, dass sie abhängig sind. Das ist zentral für diese Gesellschaft, weil die Care-Arbeit, Kinder großziehen, Ältere pflegen, das ist die Grundlage dieser Gesellschaft, diese Arbeit muss anerkannt werden. Wir müssen die nötigen Schritte gehen, damit wir die Sicherheit von Frauen garantieren können. Und das ist nicht eine Frage von links oder rechts. Das ist eine grundlegende Frage von Demokratie. Es ist eine grundlegende Frage von Menschenrechten. Wenn Frauen Angst haben müssen, jedes Mal, wenn sie sich äußern, dass sie Gewalt erleben, dann schweigen sie zum Teil lieber. Das dürfen wir nicht zulassen.
Okay, vielen Dank. Jetzt weiß ich, dass es noch eine große Kundgebung geben wird im Rahmen dieser 16 Tage. Magst du da noch ein bisschen auch Werbung machen gerne dafür?
Hey, sehr, sehr gerne. Im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen werden wir am 23. November in Bern auf die Straße gehen in einer großen nationalen Demo. Es sind jetzt fast 100 Organisationen, die dazu aufgerufen haben, da mitzumachen. Es wird groß, es wird bunt und es wird so wichtig, weil wir sind im Bereich der Gewalt an einem Punkt, oder, wo wir das Rechtliche oder vieles rechtlich eigentlich geklärt haben. Jetzt geht es um Ressourcen. Jetzt müssen die Leute von links bis rechts, die sagen, sie sind gegen Gewalt, weil da stimme ich dir völlig zu, sind immer alle gegen Gewalt. Aber jetzt geht es darum, dass man die Ressourcen und die Kohle in die Hände nimmt, um die Frauen wirklich zu schützen. Es geht darum, dass wir genügend Infrastruktur haben, dass wir Frauenhäuser haben, die nicht aus allen Nähten platzen, dass wir Opferberatungsstellen haben, die sich nicht vor allem darum kümmern müssen, dass sie die nächsten Monate die Löhne zahlen können. Wir müssen Präventionskampagnen haben, die wirklich durchgreifen können. Dafür braucht es Geld. Und wir haben genügend Wörter gehört, jetzt wollen wir die Taten sehen.
Frage jetzt so als weißer Cis-Heteromann, wenn ich das auch wichtig finde, wie unterstütze ich das am besten?
Unbedingt kommen. Unbedingt kommen. Das ist so eine Frage, die kriege ich sehr oft gestellt. Und ich meine, es ist nicht ganz so schwierig, weil zum einen heißt es kommen und unterstützen, das ist mega wichtig. Und zum anderen, das heißt vor allem eben unterstützen. Also fragt, was ihr machen könnt. Könnt ihr irgendwo unterstützen, damit dann diese Demos sich um die Leute dreht, die es auch tatsächlich betrifft, oder? Und ich finde unbedingt, alle Männer, wirklich, das ist vielleicht ein Punkt, den ich bis jetzt nicht erwähnt habe, aber ich glaube, wir brauchen eine Männeremanzipation in diesem Land. Aber das müsst ihr wie selber tun, das können wir nicht für euch tun. Wenn ihr also am 24. Juni einen Männerstreik machen wollt, wo es darum geht, dass ihr darüber sprecht, was für Probleme das Patriarchat für euch bedeutet, was für Schwierigkeiten das Patriarchat für euch eigentlich ausmacht, was das bedeutet, wie das ihr mit dem umgehen könnt, dann bitte macht das. Ich komme wirklich Fahnen trage und Tische aufstellen. Es ist kein Problem. Wir brauchen diese männeremanzipatorische Bewegung. Das Wichtige ist einfach, dass diese männeremanzipatorische Bewegung sich nicht darum drehen kann, dass man sagt, schließlich müssen die Frauen nicht ins Militär, sondern sie muss sich darum drehen, wo man sagt, wie können wir gemeinsam dafür sorgen, dass wir eine bessere Zukunft haben.
Jetzt hast du so viele tolle Aktionen und Autorinnen und Denkerinnen erwähnt. Da müssen wir jetzt aber vielleicht wirklich auch noch Männer.ch erwähnen, die, wie ich finde, da wirklich einen tollen Job machen bis jetzt genau zu dem Thema.
Absolut.
Auch was Sensibilisierung angeht. Tamara, ich habe eine Schlussfrage, die ich dir nicht angekündigt habe. Wir sitzen hier am Sulgenauweg 26, Evangelisch-Reformierte Kirche Schweiz. Kirche ist ein Teil der Zivilgesellschaft. Kirche hat eine Geschichte mit dem Patriarchat und eine Gegenwart.
Eine kleine.
Nehmen wir an, wir hätten sowas wie eine Päpstin. Was wären die Dinge, von denen du sagen würdest, Leute, das müsstet ihr jetzt ändern, da könnt ihr besser werden. Gibt es sowas, was du von außen beobachtest?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe ja lange geglaubt, dass ich eigentlich nichts mit Kirche am Hut habe. Und ich komme aus dem katholischen Italien. Hä? Ich hatte lange geglaubt, ich habe eigentlich nichts mit der Kirche zu tun. Und dann wurde ich von Andreas Nufer eingeladen in die Heilig-Geist-Kirche. Und er hat mich gefragt, ob ich referieren würde zu Marx und Kirche. Dann habe ich gedacht, was zur Hölle willst du eigentlich? Dann habe ich angefangen zu recherchieren und ich muss sagen, es war vielleicht einer der Vorträge, die ich gehalten habe, die am meisten mit mir gemacht haben, weil ich gemerkt habe, dass ich zwar mit der Kirche als Institution, das ist irgendwie nicht meins, aber was ich viel anfangen kann, ist mit dem Glauben. Und ich musste dann für mich als Person feststellen, dass ich glaube. Ich glaube an eine bessere Welt. Ich glaube an das Gute im Menschen. Ich glaube daran, dass wir Sachen verändern können. Und dass dieser Glaube eigentlich sich kaum unterscheidet, analytisch von dem, was zum Beispiel bei euch passiert. Und für mich war das sehr ein wichtiger Moment in meinem politischen Werdegang, wo ich gemerkt habe, ja, ich habe auch einen Glaube und aus dem schöpfe ich die Kraft, die Politik zu machen, die ich mache. Und ich wünschte mir, dass dieser Glaube an etwas Besseres, das braucht es im Moment vielleicht mehr als seit langem, wenn wir die Weltlage anschauen, wenn wir sehen, wohin wir uns bewegen, wenn wir die, ja, also auch schlicht und einfach Wahlergebnisse anschauen, die kriegerische Auseinandersetzung. Wir brauchen diesen Glauben. Wir brauchen den Glauben an etwas Besseres, weil ich bin überzeugt, dass nur mit Hoffnung kann man Sachen verändern, nicht mit Angst und nicht mit Zerstörung, sondern Hoffnung. Also hofft und glaubt, weil das ist das, was wir brauchen.
Herzlichen Dank. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir für das Gespräch, für deine Geduld und die Lust, immer wieder jedem nochmal dasselbe zu erklären und dann trotzdem so hoffnungsvoll und strahlend da zu sitzen. Danke. Vielen Dank, Tamara.
Danke vielmals.